Willkommen zu Mylons Meinung. Instagram wurde für 1 Milliarde übernommen, LinkedIn für 26 Milliarden und Twitter jetzt für 44 Milliarden. Ist das diese Inflation, von der alle sprechen? Hallo Alfred.
Inflation? Ja,
alles wird teurer, sogar die Übernahme von Tech-Konzernen. Twitter, das Top-Thema. Elon Musk will den Konzern übernehmen und jetzt scheint die ganze Geschichte ja auch durchzugehen. Klar, es ist noch nicht so komplett in trockenen Tüchern, aber du rechnest auch damit, dass es tatsächlich
zustande kommt. Wir haben sie eben gerade gehabt. Was ist denn, wenn ich jetzt persönlich Twitter-Aktien habe und will die nicht verkaufen? Was ist denn dann? Ich muss sie ja nicht verkaufen. Also der Elon Musk macht ein Angebot an alle Twitter-Aktionäre für $54,20 die Aktien zu kaufen. Wer das nicht will, der will eben nicht. Nur der hat dann eben das Problem, dass irgendwann in absehbarer Zeit dann die Aktien vielleicht nicht mehr an der Börse gehandelt werden. Und dann wird es schwer mit dem Verkauf. Dann kann man nochmal bei Elon Musk privat anfragen, ob er die 5 Aktien, die man selber hat, auch noch haben will. Aber tatsächlich wird er alle Aktien dann kaufen oder den Großteil der Aktien. Und sie werden dann wahrscheinlich nicht mehr an der Börse zu handeln sein.
Vielleicht spekuliert aber die Mehrheit auf ein höheres Angebot. Das ist ja auch öfter mal bei solchen Übernahmegeschichten. Bei Twitter wurde jetzt aber kaum darüber diskutiert.
Ja, Musk hat ja selber gesagt, das ist mein erstes und letztes Angebot. Und jetzt hat Twitter auch noch das Okay gegeben, dass sie dieses Angebot akzeptieren. Und eine Nachbesserung macht jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, weil er will ja auch nicht das Geld zum Fenster rauswerfen. Also diese 54,20 stehen, wir sind da relativ dicht dran gelaufen. Das ist oft so bei Übernahmen, dass der Preis nicht ganz auf den Übernahmepreis geht, sondern nur in die Richtung läuft. Also jetzt ist eigentlich bei Twitter die Luft raus, kann man wirklich so sagen. Jetzt auf diese fehlenden gut $2 zu spekulieren, macht irgendwie auch keinen Sinn. Es kann ja auch sein, dass tatsächlich nochmal irgendwas kommt, dass das doch nicht klappt und dass der Kurs dann wieder runtergeht. Also die Gefahr ist eher größer als die Chance, jetzt noch $2 nach oben mitzunehmen. Also insoweit, spannende Geschichte. Es hat ein schnelles Ende gefunden, war ja sehr, sehr hektisch.
Ging zügig die ganze
Zeit. War eine Menge los. Was jetzt passiert, ist eine gute Frage mit Twitter. Ich finde es ja ganz interessant, dass man sich aufregt über einen Dienst, der einem nicht gefällt und ihn dann einfach mal eben kauft. Vielleicht kauft er demnächst noch Facebook, weil dem da auch irgendwas nicht passt. Ja. Aber das wird dann ein bisschen teuer.
Ja, ich glaube auch, dass Zuckerberg da sich mehr wehren wird als die Twitter.
Ja, auf jeden Fall Twitter-Aktionäre, das war es dann. Ich meine, ist natürlich nicht schlecht im Vergleich zu den Kursen, die wir im März hatten, aber man sieht ja, wir waren ja auch schon mal deutlich höher und so weit. Aber trotzdem, die Prämien waren, glaube ich, zum Zeitpunkt, als er bekannt gegeben hat, dass er sich beteiligt hat, sind es immer noch, glaube ich, fast 40% mehr.
Wie du sagst, es ist natürlich dann jetzt nicht mehr allzu spannend, da jetzt einzusteigen. Viel Potenzial ist nicht mehr. Wir haben aber noch weitere Werte. Wie schätzt du überhaupt die Sache ein, dass er es übernimmt? Was bedeutet das denn für Tesla? Er hatte jetzt an 2 Konzerne, der eigentlich schon mehr, aber noch einen weiteren, auf den er sich konzentrieren muss.
Also ich habe es nochmal nachgeschaut. Er hat, wenn man noch insgesamt 4 Firmen dazu noch 7 Kinder, auch nicht zu vergessen. Ja. Und ich meine, da ist jetzt nicht weiter dramatisch noch eine Firma dazu. Wobei, Elon Musk sicherlich nicht CEO von Twitter wird. Da wird er sich sicherlich jemand holen. Der jetzige CEO ist ja noch nicht lange im Amt. Er hat ja Jack Dorsey abgelöst. Der wird wahrscheinlich verschwinden, der jetzige. Den wird man ausbezahlen müssen und dann wird man sich jemand neuen suchen. Vielleicht kommt auch Jack Dorsey zurück, wer weiß. Auf jeden Fall, das gab ja, die Aktie von Tesla hat gestern auch reagiert auf die Nachricht, dass die Übernahme wohl durchgeht mit einem Abschlag. Die ist intraday ein bisschen eingebrochen, weil man sich ein bisschen sorgt tatsächlich, dass Elon Musk mehr Zeit investiert. Aber wie gesagt, er hat ja offensichtlich unbegrenzt Zeit, er schläft ja auch nicht viel. Da wird er sich um Twitter auch noch eben kümmern können. Und auch die Finanzierung, er wird auch keine Tesla-Aktien verkaufen müssen. Die Gefahr bestand ja auch mal, oder die Befürchtung, dass Elon Musk Tesla-Aktien verkauft. Er hat ja Banken gefunden, die einen Großteil finanzieren und den Rest finanziert er, indem er seine Tesla-Aktien beleiht. Er hat ja Tesla-Aktien im Gegenwert von 200 Milliarden. Da ist das nicht so schwierig, sich diese 25 oder 21 Milliarden zu besorgen. Also insoweit die Tesla-Aktie davon eigentlich relativ unbeeindruckt. Klar, es gab jetzt so ein paar Überlegungen, aber eigentlich sind die alle hinfällig. Elon Musk wird sicherlich weiter sich auf Tesla fokussieren. Und die gerade vorliegenden Zahlen waren ja extrem gut. Und die Aktie hat daraufhin eigentlich noch gar nicht reagiert. Ja, das Börsenumfeld ist auch nicht das Allerbeste, aber ich glaube, das wird noch passieren. Denn was jetzt natürlich passiert ist, dass alle Analysten ihre Prognosen anheben mussten. Und ich glaube, da wird auch noch mehr in Richtung noch höhere Prognosen gehen müssen sogar.
Du hast uns mal Grafiken mitgebracht, die es auch im Mylon Report schon zu sehen gab, die ein oder andere zumindest davon. Schaut mal mit dir, genau.
Genau, das wollte ich eigentlich letztes Mal schon mitbringen. Die ist aus dem offiziellen Quartalsbericht von Tesla. Das ist ganz interessant. Das sind die Aufträge, also die Orders, Bestellungen bei Tesla täglich vom 1. Januar bis zum 14. Februar. Der 14. Februar war der Tag nach dem Super Bowl. Hier gibt es keine Skalierung, also ich weiß nicht, ob das jetzt 10, 100 oder 1 Million sind, ist auch egal, es geht um die Relation. Man sieht ganz deutlich, dass an diesem einen Tag nach dem Super Bowl die Bestellungen in die Höhe geschnellt sind. Und das ist wirklich erstaunlich, weil Tesla ja keine Werbung gemacht hat beim Super Bowl, sondern eben viele andere Elektroautohersteller. BMW war dabei, Kia war dabei und noch, ich glaube, 3, 4 andere haben riesengroße, teure Spots geschaltet. 7 Millionen für einen 30-Sekunden-Spot musste man alleine zahlen, um den zu senden. Und der große Gewinner war am Ende Tesla. Das ist ganz einfach zu erklären. Die Leute sehen diese Spots, informieren sich dann im Internet über Elektroautos und landen dann zwangsläufig bei Tesla. Mhm. Und sehen dann, das sind eben die besten Produkte und ja.
Dann wir erstmal vergleichen müssten, wie dann von Kia beispielsweise die Zahlen angestiegen sind.
Ja, die sind mit Sicherheit auch angestiegen, ja. Klar. Aber das ist schon erstaunlich, dass auch bei dem die Zahlen ansteigen. Eben,
vor allem, wenn man sich ja die enormen Kosten für den Werbespot gespart hat. Das ist ja der teuerste Umfeld, wo man überhaupt nur werben kann, während des Super Bowls.
Noch dazu. Genau, hier sehen wir nochmal Zahlen, die sind jetzt aus einer sehr höchst interessanten Studie, die Tesla-Dekade von einem Hedgefonds. Da sieht man die Verkaufszahlen, blau ist 2021 und grün die Prognosen für 2022. Tesla wird erwartet dieses Jahr bis zu 1,6 Millionen. BYD auch ein unheimlich starkes Wachstum, Verdopplung auf 750.000. Das sind jetzt rein Elektroautos ohne Plug-in-Hybride. Mit Plug-in-Hybriden muss man bei BYD eigentlich nochmal die Zahlen ungefähr verdoppeln. Volkswagen, hier steht Volkswagen Group, das stimmt nicht so ganz. Das hier ist allein die Volkswagen-Marke. Die hat im letzten Jahr 260.000 Elektroautos verkauft. Insgesamt hat die Volkswagen-Gruppe 450.000 verkauft. Da wäre man dann 450.000 auf dem Stand, wo man, hier auf dem Niveau ungefähr. Also Volkswagen wächst natürlich auch alle anderen wachsen, aber man sieht so recht deutlich, dass Tesla den Vorsprung nicht nur halten kann, sondern eher ausbaut, in sowohl absolut als auch prozentual. Das wird relativ schwierig. Und das hier ist eigentlich die interessanteste Grafik aus dieser Studie. Tesla hat ja gesagt, man will in den nächsten Jahren mit 50% pro Jahr wachsen im Umsatz. So, das jetzt sind die Umsatzprognosen der Analysten, die durchschnittlichen, der normalen Analysten. Und da sieht man, 84 Milliarden für dieses Jahr werden erwartet, nächstes Jahr 108. Das sind keine 50%. 108 auf 125 sind auch keine. Das hier sind weniger als 10% auf 134. Also im Schnitt die nächsten Jahre weniger als 20% Wachstum erwartet von den Analysten, obwohl Tesla selber gesagt hat, wir wachsen mit 50%. Worm sagt wiederum, wir glauben die 50% und da kommt dann diese Grafik dabei raus. Und diese Diskrepanz, das ist das noch vorhandene Kurspotenzial, was die Aktie hat. Weil die Aktie spiegelt eigentlich nur das wider, diese Prognosen. Aber das sind eigentlich die realistischen, glaube ich zumindest auch. Also das kann man jetzt, Prognosen sind Prognosen, dann macht jeder eine andere. Aber trotzdem, dieser Unterschied, der ist schon immens und das könnte also, das ist das schlummernde Potenzial, was noch gehoben werden kann, wenn die Analysten nämlich, was sie in letzter Zeit immer wieder machen mussten, die Prognosen wieder anheben und wieder anheben, weil Tesla eben die Zahlen immer liefert oder übertrifft und dann die Prognosen angehoben werden müssen. Jetzt habe ich hier schon.
Das ist vielleicht, wo die Aktie dann hinsteigen kann.
Ja, genau. Das ist schon weg. Mensch.
Gut. Ist das die Zukunft? Die
wird dann, ja, man sieht aber hier, diese Seitwärtsmensch, die werden wir verlassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nach oben verlassen werden. Alles andere würde mich sehr überraschen.
BYD, wir haben es gerade auch schon auf der zweiten Grafik gesehen. Man hat ein Aktienrückkaufprogramm zu Wochenbeginn angekündigt, 260 Millionen Euro. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich auf den Kurs wenig Auswirkungen haben.
Ja, aber das sind, man hat ja so viele Meldungen, die alles so kleine Bausteine sind. Heute gab es auch wieder zwei kleine Meldungen, eine neue Busorder und ganz interessant, ein Auftrag aus Mexiko über 1000 Taxis. Und zwar, wie heißt das Auto? Vielleicht sehen wir das Bild gleich nochmal.
Genau, aber da steht, glaube ich, auch nicht, wie es heißt. Ich weiß nämlich den Namen gerade auch nicht.
Doch, hier vorne steht es. D1. Das ist genau D1. Ich vergesse immer den ganzen Namen von diesen Automodellen. Das Auto wurde auch speziell als Taxi entwickelt. Das ist auch ganz praktisch mit dieser Schiebetür. Dann wird die Tür nicht immer von den Autos abgefahren, die vorbeifahren, wenn man raussteigen will. Und 1000 Autos gehen jetzt nach Mexiko. Das ist der größte Auftrag für BYD außerhalb von China. Und das ist natürlich schon ganz ordentlich und es wird sicherlich nicht der letzte gewesen sein und das zeigt eigentlich, dass BYD jetzt auch massiv aus China rausgeht in die Welt und das Potenzial ist natürlich gewaltig, was man da noch hat.
Viele kleine und mittelgroße positive Meldungen, aber die Aktie reagiert immer kaum.
Ja, das ist natürlich auch schwierig. Also wenn man sich mal, ich habe jetzt den Index nicht dabei, aber die chinesischen Indizes anschaut, die sind auf 2-Jahres-Tiefs. Da geht es seit Wochen nur runter. Die Aktien, man kennt Alibaba, Tencent. Das Umfeld ist natürlich extrem schwierig für China-Aktien und da hält sich BYD extrem gut. Jetzt muss natürlich, sagen wir mal so, wenn das Umfeld besser gewesen wäre, wäre die Aktie mit Sicherheit schon längst hier oben wieder oder sogar darüber hinaus. Aber das ist eine Frage der Zeit, denn BYD hat da schon zum Glück eine Sonderrolle, weil man eben qualitativ so gut ist, weil man eben nicht betroffen ist von irgendwelchen Beschränkungen wie andere Internetaktien gerade. Also das ist eigentlich nur eine zeitliche Verzögerung, glaube ich, mit der die Aktie das dann abarbeitet. Haben wir schon mal gesehen, die Aktie war ewig bei 5 und ist dann innerhalb weniger Monate von 5 auf 30 Euro gestiegen.
Also wer noch nicht investiert ist, könnte, wenn er deinen Einschätzungen folgen mag, ja jetzt den Einstieg wagen.
Ja, könnte.
Gut, genau, alles hier nur im Konjunktiv. Wir schauen auf Activision Blizzard, die zu Wochenbeginn Zahlen vorgelegt haben. Gewinn- und Umsatzeinbruch musste man vermelden.
Ja, gestern, ne? Gestern war ja der Wochenbeginn. Genau. Gestern war Montag, ja.
Wie schätzt du das Zahlenwerk ein?
Die Zahlen waren schlecht, also wirklich schlecht. Umsatz unter den Erwartungen, Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr, Gewinnrückgang auch unter den Erwartungen. Das hat Activision begründet, mit Produktzyklen. Gerade der Umsatzbringer Call of Duty, da hat man jetzt doch deutliche Umsatzeinbußen gehabt. Das wird sich wieder ändern, aber trotzdem, das Quartal war wirklich schlecht. Die Aktie hat darauf überhaupt nicht reagiert. Warum? Ganz klar, man sieht es ja hier, die Bewegung ist nicht mehr da, seitdem Microsoft angekündigt hat, Activision zu übernehmen. Übrigens für $95, also da sind wir immer noch sehr weit von entfernt. Weil es gibt immer noch Befürchtungen, auch nicht ganz unberechtigt, dass das doch nicht klappen könnte. Also die Wahrscheinlichkeit wird jetzt so beziffert auf 60%, dass diese Übernahme klappt. Insoweit, ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Wochen darauf gesagt, ich würde sogar darauf spekulieren, auf diese 95 also, oder Richtung vielleicht 92, 93 Dollar. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe jetzt die Chance auf 20% Gewinn oder vielleicht knapp 20%. Aber was passiert, wenn die Übernahme abgesagt wird? Wir waren vor der Übernahme, waren wir hier bei etwas über 60. Jetzt noch die schlechten Zahlen. Da sind wir vielleicht nur noch bei 55, 50. Also das Abwärtspotenzial ist mittlerweile größer, wenn es nicht klappt, als das Aufwärtspotenzial, wenn es klappt. Insofern würde ich einfach hier die Füße stillhalten und mir das Ganze von außen anschauen.
Und dann vielleicht agieren, wenn es tatsächlich zustande kommen sollte, kann man ja auch auf Microsoft setzen, die auch heute übrigens nachbörslich Zahlen vorlegen werden.
Genau, heute Dienstag nach Börsenschluss USA Zahlen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt darauf spekulieren würde. Microsoft ist eine Aktie, die man haben sollte, aber in dem Fall vielleicht einen Tag vor den Zahlen nicht unbedingt kaufen. Aber man sieht, auch Microsoft hat sich schwer getan, aber die Korrektur hält sich in Grenzen von 340 auf 280. Das ist in Ordnung, damit kann man, glaube ich, ganz gut leben. Der Chart ist auch noch relativ intakt, weil diese Unterstützung hier noch gehalten hat. Das sieht alles ganz gut aus. Bei den Zahlen wird wie immer vor allen Dingen wichtig sein, das Cloud-Geschäft, das ist ja das Wachstumsstärkste von Microsoft. Und man wird natürlich auch darauf schauen, wie das jetzt so nach Pandemie mit den Homeoffice-Lösungen ist, wie haben sich die Office-Anwendungen entwickelt, wie die Surface-Verkäufe etc. Also da gibt es doch viel zu schauen. Nichtsdestotrotz, ich bin der Ansicht, dass man Microsoft einfach durchlaufen lassen sollte.
Okay, Standard-Investment, aber vielleicht jetzt nicht gerade am Tag der Zahlenvorlage einsteigen.
Nee, und ich glaube, also Microsoft hat oft positiv überrascht, werden sie diesmal auch, aber die Frage ist immer dann, ob das auch reicht. Die Quartalssaison läuft ja jetzt schon seit einer guten Woche und die läuft eigentlich sehr gut, bis auf Netflix als unrühmliche Ausnahme, aber sonst eigentlich durchweg positive Überraschungen, aber an der Börse, da ging es trotzdem runter.
Ja, die Reaktion war dann oft nicht entsprechend den Zahlen. Wir schauen mal auf Alphabet, denn auch die werden ja Zahlen nachbörslich heute am Dienstag.
Genau, auch heute am Dienstag. Und da ist natürlich im Vorfeld schon das Unangenehme passiert. Die Aktie ist nach unten durchgerutscht. Ich glaube trotzdem, dass Alphabet in der Lage ist, gute Zahlen zu bringen, weil man nicht abhängig ist von diesen Beschränkungen, die Apple hat. Da ist man eigentlich außen vor. Man hat auch letztes Quartal sehr gute Zahlen vorgelegt. Und auch hier geht es um die Cloud-Sparte, die Google ja auch betreibt, wie das funktioniert hat. Es gibt so ein paar Befürchtungen, dass das YouTube schwächeln könnte, weil TikTok stark wird. Also da gibt es auch wieder viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Aber die Erwartungshaltung ist nicht besonders hoch. Es wird sogar beim Gewinn ein leichter Rückgang zum Vorjahr erwartet. Und das gab es bei Alphabet schon sehr lange nicht mehr. Also ich glaube zuletzt 2020, also insoweit. Hier vielleicht eher die Chance, dass eine positive Überraschung möglich ist. Auch wenn ich hier mich auch schwer tun würde, weil der Chart sieht natürlich nicht gut aus. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Das ist immer bei Zahlen schwierig. Dennoch glaube ich, Alphabet ist auch eine Aktie, die man langfristig halten sollte.
Zahlen vorgelegt, also da liegen Fakten schon vor, hat die Deutsche Börse. Da gab es auch eine Prognoseanhebung im Zuge der Zahlenverlage.
Ja, sehr, sehr gute Zahlen. Deutlich über den Erwartungen im ersten Quartal. Man hat sehr viel Handelsaktivität. Klar, das wissen wir nun auch, dass viel los war in den ersten Monaten. Jetzt nicht unbedingt positiv, aber das ist ja der deutschen Börse egal, wo die Kurse hingehen. Hauptsache, sie bewegen sich und es wird viel gehandelt. Es wurde auch unheimlich viel abgesichert, was auch der deutschen Börse in die Karten und in die Profite spielt. Insoweit die konsequente Reaktion, es geht nach oben und wir sind tatsächlich auf Allzeithoch oder ganz dicht dran. Und ja, ich habe die deutsche Börse nie so auf dem Radar gehabt, aber da man jetzt auch noch die Prognose angehoben hat, man geht also davon aus, dass das so weitergeht, glaube ich, da kann man durchaus mal mit dabei sein. Und wie gesagt, ich kaufe lieber Aktien auf Allzeithoch, die gute Zahlen bringen, als Aktien wie Netflix, die schlechte Zahlen bringen und stark gefallen sind. Und auch noch jetzt weiter gefallen sind, wie man ja gesehen hat.
Ja, richtig. Schauen wir auf den Kavestag. Konsolidiert die Aktie momentan ein kleines bisschen, nachdem es eben sehr gut lief. Zuvor, denkst du, die Konsolidierung kann bald wieder nach oben durchbrochen werden?
Ja. Das, also hier gab es ja schon so kurze Konsolidierung. Der ganze Solar-, Wind-, erneuerbare Bereich, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, der steht vor einer riesen Entwicklung, die jetzt eigentlich erst losgetreten worden ist durch diese Energiekrise, die wir nun nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auch haben. Und da wird sich einiges bewegen. Encavis ist als Wind- und Solarparkbetreiber mittendrin. Und wir waren ja schon bei Kursen 25 Euro vor, glaube ich, 2 Jahren. Jetzt sind wir bei 20. Selbst da gehen wir wahrscheinlich darüber hinaus. Also das ist eine Aktie, die man haben sollte. Und man sieht es ja hier, es fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, etwas über 21 und dann ist der Weg nach oben frei Richtung 25. Und das wird auch nicht das Ende gewesen sein. Also das ist eine meiner Favoriten aus dem Bereich erneuerbare Energien.
Von einem Favoriten zum nächsten, wobei der entwicklungstechnisch noch zu wünschen übrig lässt. Ich habe vor kurzem mal ein Video gemacht zu Don'ts an der Börse, also Dinge, die man unterlassen sollte. Das ein Punkt, nicht verlieben, damit man objektiv bleibt.
Ja.
Warum würdest du mir widersprechen, dass das bei dir und weiter nicht der Fall ist?
Verlieben soll man. Man soll Aktien nicht heiraten. Also viele Leute trennen sich eher von ihrer Frau als von ihrer Lieblingsaktie. Ich würde mich dann doch gegen Warta-Lieber entscheiden.
Gut, also, wenn dein Schau zuhört, ist abgesichert.
Aber ich habe ja auch keine Warta-Aktie, insoweit muss ich mich auch von nichts trennen. Die Einschätzung ist nach wie vor positiv und sie ist sogar noch positiver geworden. Tatsächlich habe ich am Freitag mit dem Investor-Relation-Chef von Warta gesprochen, mit dem Herrn Wolf, der ja nie viel sagt, weil er auch nicht viel sagen kann oder darf. Wer weiß ja, dass ich mich da nicht hinstelle und vielleicht das sage, was niemand so wissen soll. Ich habe ihn mal gefragt, es hieß ja, dass Warta bis Ende März einen Partner oder Kunden vermeldet aus dem Bereich Automotive, also ein Automobilhersteller als Kunden. Da hat er gesagt, ja, das hat nicht ganz geklappt. Er ärgert sich auch ein bisschen, aber dass er dieses Ziel ausgegeben hat und dieses Zeitlimit bis im ersten Quartal, also bis Ende März. Die Gespräche laufen auf Hochtouren und es ist so, dass diese Gespräche sehr intensiv sind und dass sie große Auswirkungen haben werden. Denn tatsächlich war zwischen den Zeilen zu hören, er hat sogar gesagt, dass Warta nach dieser Bekanntgabe nicht mehr das Unternehmen sein wird, was es jetzt ist. Weil dieser Bereich Automotive eben oder großformatige Batteriezellen für Elektroautos nicht ganz klein wird, sondern das wird eher eine größere Geschichte. Das wird wahrscheinlich sogar der ganz große Wurf. Warta hat sich ja schon mehrfach in der Firmengeschichte umstrukturiert. Früher waren Autobatterien mal der ganz große Fokus, dann Haushaltsbatterien, jetzt sind es die kleinen Coinzellen. Und zukünftig werden es höchstwahrscheinlich Elektroautobatterien. Jetzt ist natürlich die große Frage, wann kommt dieser große Wurf, wann wird er bekannt gegeben? Werden da Namen bekannt gegeben? Da hat er sich natürlich nicht zu äußern können. Aber dass dieser große Wurf kommt, ist doch sehr wahrscheinlich. Und soweit ich habe es mehrfach gesagt, dann mal gespannt, was dann passiert. Und es wird sicherlich jetzt nicht mehr Monate dauern. Wir reden da wahrscheinlich von Wochen, vielleicht sogar nur von Tagen. Ich bin gespannt tatsächlich, aber die Aussagen waren schon ganz spannend. Dann gab es in letzter Zeit immer wieder in rumänischen Medien zu lesen, dass Warta 1 Milliarde Euro investieren wird in Rumänien. Da habe ich ihn darauf angesprochen, da wollte er auch nichts zu sagen. Klar, aber dennoch, diese Gerüchte sind noch nicht ganz ohne, weil Warta ist schon in Rumänien aktiv. Und dann gab es ja noch die Meldung, dass die bestätigt ist, dass Warta sich 250 Millionen als Schuldscheindarlehen besorgt hat. Das würde auch ganz gut passen zu der ganzen Geschichte, wenngleich Wenn Warte richtig groß das angeht mit einem Partner und im Bereich 10, 20 oder mehr Gigawatt Batterieproduktion aufbauen wird, dann wird das Geld wohl nicht reichen. Wobei mit einer Milliarde kommt man schon in den Bereich 15 Gigawatt, das wäre schon eine große Hausnummer. Und wie gesagt, da müsste man die Aktie komplett neu bewerten und ich denke mal, das werden wir auch bald sehen.
Gut, dann warten wir auf diesen Moment hoffentlich, hoffentlich bald, wenn dann da was bekannt gegeben wird. Unterdessen schauen wir nochmal auf die Solarbranche. Jinko Solar hast du uns noch exemplarisch hier mitgebracht. Was ist denn mit dem großen Solar-Comeback 2022? Da haben wir noch ein bisschen mehr
Steigung. Ja, da gab es jetzt einen großen Dämpfer. Ende letzter Woche, am Freitag, man sieht es hier, da gab es diesen Rücksetzer. Also die Aktie war gerade auf dem Weg nach oben auszubrechen. Da gab es am Freitag einen ordentlichen Rücksetzer bei allen Solaraktien. Und das lag daran, dass der Chef von NextEra, einem Stromversorger, der stark auf Solarenergie setzt, der hat gesagt, die neue Untersuchung, die Joe Biden angestoßen hat, es geht darum, ob chinesische Solarmodule, die unterliegen Zollbeschränkungen, ob die diese Zölle umgehen, indem sie über Drittländer eingeführt werden. Das soll jetzt untersucht werden. Das wird über ein Jahr dauern. Und NextEra hat gesagt, das verzögert unsere Projekte, weil wir haben keine Planungssicherheit. Wir müssen große Projekte verschieben um ein Jahr. Und der NextEra-Chef war so sauer, dass er gesagt hat, der Joe Biden, der zerstört unsere ganze Branche und hat wohl bei jedem Wort mit der Faust auf den Tisch gehauen. Und das hat die gesamte Branche verschreckt. Jetzt muss man sich überlegen, wie viel Prozent machen die USA am gesamten Solar-weltweiten Umsatz aus. Und das sind nur 17-18%. Das ist eine ganze Menge, aber der ganze Solarmarkt bricht ja nicht zusammen, sondern er verzögert sich nur. Insoweit ist das nicht ganz so dramatisch, auch für Jinko Solar, die hier vor allen Dingen in China sehr gut unterwegs sind. Also man sieht es auch, das hat jetzt hier keine so großen Auswirkungen gehabt, aber es hat natürlich den Markt verschreckt. Jinko Solar wird übrigens am Donnerstag, glaube ich, seine Zahlen vorlegen fürs erste Quartal. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, die Aktie muss man haben. Auch hier, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, vorletztes Jahr, wo es diesen massiven Anstieg gab, innerhalb weniger Monate ist jederzeit möglich. Attraktive Bewertungen, ich bin mal gespannt, wie die Zahlen werden. Aber das sagt nicht, dass die nach guten Zahlen Aktien auch steigen. Das haben wir mehrfach gesehen, gerade bei Jinko Solar. Also eines ist sicher, es wird Schwankungen geben.
Es bleibt weiter volatil. Na gut, wir werden nach den Zahlen sicherlich wieder darüber sprechen oder auch über die Zahlen sprechen.
Natürlich.
Das war es erstmal für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.